dass ich auf ein Beispiel eingehen werde. Ich muss aber einiges vorher erläutern, wie es überhaupt zu diesem Beispiel kommen konnte. Das heißt also, ich wollte erstmal was sagen über die unpolitische bis vaterländische Haltung der Mehrheit der Arbeiter in unserem Land, über die man fast verzweifeln kann. Besser ist es aber zu untersuchen, welche ökonomische Ursache dahinter steckt. Ohne Kapital gibt es keine Lohnarbeit. Ohne Lohnarbeit kein Kapital. So sind Lohnarbeiter und Kapitalisten aneinander gekettet, scheinbar für immer und ewig. Wird die Kapitalistenklasse angegriffen, zum Beispiel die Kapitalistenklasse eines Landes von der Kapitalistenklasse eines anderen Landes, dann entsteht bei den Lohnarbeitern, die an ihre Kapitalisten sozusagen ökonomisch gekettet sind, spontan das Bedürfnis, sich zu verteidigen. Das heißt, das scheinbar gemeinsame Vaterland von Kapitalisten und Arbeitern zu verteidigen. Erst wenn die Arbeiter sich ihrer Klassenlage bewusst werden, das heißt, ihr Klassenbewusstsein wächst, wie das passiert dazu später, dann verstehen sie das, was Marx und Engels im Kommunistischen Manifest geschrieben haben. Die Arbeiter haben kein Vaterland. Dieses Klassenbewusstsein umzulenken und die Arbeiter wieder an das Kapital zu ketten, ist Aufgabe der Sozialdemokratie, die dafür mit Posten und Geldern belohnt wird. So wurde den Arbeitern zum Beispiel bei Beginn des Ersten Weltkriegs erzählt, es ginge gegen das reaktionäre russische Zarentum, das Europa bedroht. Dass die Arbeiter an der Seite der Bourgeoisie und für die Interessen der Bourgeoisie kämpften, zeigt, wie sehr ihr Klassenbewusstsein durch die Sozialdemokratie verschüttet war. Der Hauptfeind steht im eigenen Land, lehrten Lenin und Liebknecht. In Russland wurde das verstanden, in Deutschland noch nicht. Welche Taktik haben die revolutionären Arbeiter, gegen den imperialistischen Krieg einzuschlagen? Es ist die Taktik anzuwenden, die die günstigsten Voraussetzungen schafft, den Krieg in einen Bürgerkrieg zu verwandeln. Die Arbeiter müssen sich die Niederlage der eigenen Bourgeoisie im Krieg wünschen und dementsprechend handeln. Die Bourgeoisie weiß sehr gut, wie gefährlich diese Taktik für sie ist. Nicht umsonst erklären es die bürgerlichen Medien für eine nationale Katastrophe, wenn die deutsche Fußballmannschaft ein WM-Spiel verliert. Das ist Volkserziehung zur moralischen Kriegstauglichkeit. Soweit die ökonomischen und politischen Grundlagen für die vaterländische Gesinnung des größten Teils der Arbeiterklasse in unserem Land. Für den Zweiten Weltkrieg reichten der deutschen Bourgeoisie diese spontane und von der Sozialdemokratie forcierte vaterländische Gesinnung nicht aus. Es gab eine starke KPD und es gab das Beispiel der Oktoberrevolution, wo das Rezept der Klassenversöhnung nicht mehr funktioniert hatte. Zur Vorbereitung des Krieges wurde die faschistische Terrorherrschaft errichtet, die Organisationen der Arbeiter verfolgt, verjagt und zerschlagen, ihre Führer eingekerkert und ermordet. Dabei wäre der Faschismus sogar leichter zu bekämpfen gewesen als der Erste Weltkrieg. Zum antifaschistischen Kampf gehört noch kein ausgebildetes Klassenbewusstsein. Sozialdemokratische, kommunistische und parteilose Arbeiter können hier zusammenstehen, ohne dass jemand seine grundsätzlichen Anschauungen aufgeben muss. Diesen Kampf hat sich die Sozialdemokratie verweigert bis zum 30. Januar 1933. An diesem Tag hätte noch die letzte Chance bestanden, allein durch einen Generalstreik den Faschismus zurückzuwerfen. Schließlich warf sich die Gewerkschaftsführung den Faschisten sogar in die Arme. Aus all dem ergibt sich die Lehre, dass der Kampf gegen den imperialistischen Krieg sehr eng mit dem antifaschistischen Kampf verbunden sein muss. Wenn die Arbeiter es nicht lernen, einen faschistischen Angriff zurückzuschlagen, dann können sie auch keinen imperialistischen Krieg bekämpfen und verzögern, können einen gegebenen Krieg nicht in einen Bürgerkrieg verwandeln. In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ging es nicht nur in der sowjetisch besetzten Zone, sondern auch in den westdeutschen Zonen um die Errichtung einer antifaschistischen Ordnung ohne die Kriegsverbrechermonopole und ohne Militarismus. Dieser Kampf ging in Westdeutschland verloren. 1949 wurde die BRD als Staat des wieder auferstehenden deutschen Imperialismus gegründet. Und der DGB wurde gegründet als Gegenorganisation zum FDGB, dessen erste Ortsverwaltung 1944 in Aachen gegründet worden war. Der FDGB wurde zurückgedrängt auf das Gebiet der sowjetisch besetzten Zone bzw. DDR und West-Berlin, wurde dann auch in West-Berlin zerstört und durch den DGB ersetzt. Trotz der Niederlagen der westdeutschen Arbeiterbewegung hatten die so in der Menschheitsgeschichte noch nie dagewesenen Gräuel des Zweiten Weltkriegs eine tiefe Friedenssehnsucht bei den Arbeitern hinterlassen. Dies hinderte die Gewerkschaftsführungen jahrzehntelang allzu offene Sympathien mit dem Militarismus zu bekunden. Als die DGB-Vorstandsmitglieder Fette und vom Hoff es wagten, sich für die Remilitarisierung auszusprechen, ernteten sie wütende Proteste von der Basis und wurden vom Bundeskongress des DGB 1952 nicht mehr in den Vorstand gewählt. Abgesehen davon war man sonst sehr flott bei der Verteidigung der Ziele des deutschen Imperialismus, insbesondere beim Kampf gegen KPD, DDR und FDGB und bei der Lähmung der Kampfkraft der Arbeiter in ihrer täglichen Auseinandersetzung mit dem Kapital. Die Zurückhaltung der Gewerkschaftsführungen dauerte bis in die zweite Hälfte der 70er Jahre. Die seit 1969 amtierende SPD-Regierung hatte ihr Gesicht 1974 gewandelt. Bundeskanzler Brandt wurde durch Schmidt abgelöst. Die Sozialdemokratie brauchte ihre Regierungsfähigkeit nicht mehr so sehr dadurch unter Beweis zu stellen, dass sie eine vorhandene demokratische Bewegung abfängt und kanalisiert. Vielmehr ist die demokratische und Arbeiterbewegung zunächst einmal wieder so weit zurückgedrängt worden, dass sich die regierende Sozialdemokratie der Aufgabe zuzuwenden hat, den Staat mit den Mitteln auszustatten, die der deutsche Imperialismus immer dringender wieder braucht, nämlich die Mittel der verstärkten Repression nach innen und der Militarisierung der Gesellschaft. Bezeichnend ist die Einführung der bombastischen Propagandarituale der öffentlichen Gelöbnisse, die scharfe Proteste hervorriefen, aber nicht verhindert wurden. Dem Trend der Militarisierung der Gesellschaft durch die SPD-Regierung folgte, man muss leider sagen, selbstverständlich die DGB-Spitze. 1976 bereits wagte sich der DGB-Vorsitzende Vetter vor mit der Bemerkung, es gebe keine Frontstellung zwischen Bundeswehr und der organisierten Arbeitnehmerschaft. Falls es noch Missverständnisse zwischen Militär und Gewerkschaften gäbe, so beruhten sie auf mangelhafter gegenseitiger Information und nicht auf prinzipieller Gegnerschaft. Übrigens sagte er das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Zeitschrift konkret enthüllt hatte, dass seit 1969 ständig Manöver abgehalten wurden, bei denen geübt wurde, mit streikenden, Demonstrierenden und sonst wie rebellierenden Arbeitern fertig zu werden. 1979 warb die Gewerkschaft ÖTV um Mitglieder unter den Berufssoldaten mit diesen Worten. Wie der Soldat dazu da ist, Frieden und Freiheit nach außen zu garantieren, sind die Gewerkschaften in hohem Maße verantwortlich für den sozialen inneren Frieden und die friedliche Entwicklung unserer Gesellschaft. Daher muss der Soldat zur Gewerkschaft und die Gewerkschaft zum Soldaten enge Verbindung haben. Im Widerspruch dazu steht zu dieser Zeit noch die IG Metall. Insbesondere die Mitgliederzeitschrift Metall mit ihrem damaligen Mitarbeiter Otto Köhler, der jetzt auch in der Konkret und in der Jungen Welt öfter schreibt, brachte immer wieder antimilitaristische Artikel, setzte sich für aufsässige Soldaten ein und kritisierte die öffentlichen Gelöbnisse. 1981 schließlich kam es das erste Mal zu einem Schulterschluss zwischen DGB und Bundeswehr, einer gemeinsamen Erklärung. Leider habe ich weder eine Erinnerung noch Material dazu, wie weit und wie viele Proteste es dazu gab. Vielleicht kann da nachher irgendwer doch dazu weiterhelfen. Es steht dazu, zu dieser gemeinsamen Erklärung von DGB und Bundeswehr, nicht im Widerspruch, dass der DGB 1983 zur fünfminütigen Arbeitsniederlegung gegen den NATO-Doppelbeschluss aufrief. Das heißt die Stationierung weiterer US-Atomwaffen in Westeuropa. Denn dieser Aufruf des DGB richtete sich ja nicht gegen die Bundeswehr, sondern gegen die US-Waffen. Und 1981 kam es dann auch zum ersten und letzten Mal zu einem Gelöbnis im Betrieb. Es ist kein Zufall, dass dieses Ansinnen in einer Zeit entstand, als die damalige SPD-Regierung auf ihr Ende zuschlitterte. Ein gutes Jahr später sollte die Bourgeoisie den Koalitionspartner FDP an die Seite der CDU-CSU schicken. Wie sowas passiert, ist ja, glaube ich, bekannt. Das ganze Brimborium mit öffentlichen Gelöbnissen war von heftigen Protesten bis hin zu brennenden Militärfahrzeugen begleitet gewesen. Den Beweis, dass sie als Regierungspartei Militär und Volk versöhnen könne, war die SPD also bis dahin schuldig geblieben. Und so entstand die Idee, ein Gelöbnis im Betrieb abzuhalten. Die Idee war beim SPD-Kriegsministerium entstanden, bei dem SPD-Kriegsminister Apel. Und zwar sollte ihm das Gelöbnis an dem Ort abgehalten werden, wo die SPD ihre soziale Basis hat. Bei der Arbeiteraristokratie im Betrieb und folglich bei den Arbeitern, die es noch nicht gelernt haben, ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Ausgewählt wurde der Betrieb Keiper, Autozulieferer in der pfälzischen Kleinstadt Rockenhausen. Geradezu ein Musterbetrieb für dieses Vorhaben. Keiper war Musterbetrieb unter den Hitlerfaschisten gewesen. Der Besitzer selber konnte sich durch Betrug vor Entnazifizierung und Enteignung retten. Sein Enkel Ulrich Putsch war stets bemüht, den Betrieb auch weiterhin als reaktionären Musterbetrieb zu führen. Es besteht eine Patenschaft mit dem Jägerbataillon 471 in Bexbach im Saarland, dessen Rekruten nun in der Fabrik aufs Vaterland schwören sollten. Besonders stolz auf diese Patenschaft war Hermann Jers, Betriebsratsvorsitzender, Mitglied der IG Metall und Mitglied der SPD. Als dies durch die Presse bekannt wurde, gab es eine regelrechte öffentliche Schlacht um dieses Gelöbnis. Ein Fakt ging damals allerdings völlig an der Öffentlichkeit vorbei, auch an uns, obwohl der Spiegel darüber berichtet hatte, gab halt noch kein Internet. Es hatte vor dem Gelöbnis in Rockenhausen eine Generalprobe gegeben in der bayerischen Gemeinde Leipheim auf dem Gelände der Firma Wanzel, die Einkaufswagen herstellt. Der Spiegel berichtete, der DGB-Kreisvorsitzende hielt die Festansprache, der sozialdemokratische Bürgermeister sprach das Grußwort und ein Spielmannszug der Bundeswehr intonierte die Nationalhymne. Keine linke Stimme erhob sich in dieser abgelegenen Ortschaft. Die Choreografie klappte und niemand merkte was. So galt das Gelöbnis bei Keiper als das erste seiner Art. Wer waren nun die Akteure im Kampf für und gegen das Gelöbnis? Also erstmal für das Gelöbnis, was ich schon gesagt hatte, der Betriebsratsvorsitzende Hermann Jesse, Keiper-Chef Ulrich Putsch natürlich, SPD-Kriegsminister Apel, die CDU, die Schülerunion, der örtliche Meinungsmonopolist Rheinpfalz, die faschistische Nationalzeitung, Oberstleutnant von Stünzner, Jäger Denneler, der angeblich, aber nicht wirklich im Auftrag der Rekruten einen Brief geschrieben hatte, Werksleiter Petz, er steuerte den originellen Vorschlag an die Gelöbnisgegner bei, sich die Demonstration vom 10.10.81 in Bonn zum Vorbild zu nehmen, wo es gegen die Atomwaffen der USA und der Sowjetunion ging. Nazischläger, die zwei IG Metall-Funktionäre und ihre Familien bedrohten, Oberst Loch, da kommen wir nachher nochmal zu, und natürlich die Bild-Zeitung. Über die Akteure gegen das Gelöbnis gab Oberst Loch beim Gelöbnis einen kurzen Überblick. Schreiende Meute von Gewaltdemonstranten, primitive Spruchbänder zwischen Vulgärpazifismus und Revolution, banale Sprechchöre, Berufsrevolutionär, Freude am Klamauk, Kommunisten und Chaoten, progressive Pastoren, Pazifisten, Revolutionär und Drückeberger und andere mehr. Damit hat Oberst Loch dankenswerterweise sehr eindrucksvoll die Breite des Protests deutlich gemacht. Hier einige Namen, dabei handelt es sich um eine Minderheit der aktiven Gelöbnisgegner, hier in der Reihenfolge ihres Auftretens, das Friedenskomitee Kirchheim-Bolanden, die Jungsozialisten, Rockenhausener Bürger, der SPD-Bundestagsabgeordnete Seelhoff, verschiedene SPD-Gremien, die 12. Ordentliche Landesbezirksjugendkonferenz DGB Rheinland-Pfalz, Bund Deutscher Pfadfinder im Bund Demokratischer Jugend, Ortsgruppe Mainz, die Zeitung des DGB Welt der Arbeit, der Sekretär der IG Metall Kaiserslautern, Eduard Johansen, Soldaten, die selbst das Gelöbnis verweigert haben und sich an die Rekruten wenden, der Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, die Metall-Zeitung der IG Metall, die sehr viel gemacht hat, die Vertreterversammlung der IG Metall Kaiserslautern, die 14. ordentliche Bezirksjugendkonferenz der IG Metall Bezirk Frankfurt-Main, eine Funktionärsveranstaltung der IG Metall Verwaltungsstelle Darmstadt, bei einem öffentlichen Gelöbnis für den Frieden in Bielefeld, wo Wehrpflichtige und Reservisten ihre Wehrpässe vernichteten, kündigte der Vorsitzende des Bielefelder Kreisjugendausschusses Dr. Töpper scharfe gewerkschaftlichen Widerstand an. Dann weiter Sepp Rosenthal, IG Metall-Sekretär in der Bezirksleitung Frankfurt-Main, die Jugenddelegiertenversammlung der IG Metall Worms, die evangelische Jugend, Unterzeichner des Soldatenaufrufs für den Frieden, Erklärung gegen den Krieg, der Ortsjugendausschuss der IG Metall Mainz, die HBV-Jugend Mainz, die IG Metall Vertrauenskörperleitung der Klöckner-Hütte Bremen, die gewerkschaftlichen Vertrauenskörperleitungen der E-Druck und Papier Bezirk Frankfurt-Main, Ortsverwaltung der IG Metall Aachen, DGB-Kreisvorstand Worms-Alzey, Jugendvertretung der Schott-Glaswerke in Mainz, die Verwaltungsstelle Duisburg der IG Metall und dann ein Protestmarsch einen Tag vor dem Gelöbnis, an dem 700 Gewerkschafter Friedensfreude und sogar einige der sehr verängstigten Arbeiter von Kuiper teilnehmen. Man muss sagen, das handelt sich um eine Stadt von ca. 5.500 Einwohnern, wo 700 Demonstranten nicht gerade wenig sind. Ein Erfolg war, dass Kriegsminister Apel, der ursprünglich bei dem Gelöbnis anwesend sein wollte, nach dem Hagel von Protesten seine Teilnahme absagte. Eine Niederlage der Antimilitaristen war es trotz dieser großartigen Proteste, die die Reaktion sehr nervös gemacht haben, dass das Gelöbnis stattfinden konnte. Dazu muss nochmal die Rolle der IG Metall beleuchtet werden. Es war dies eine IG Metall, von der wir heute nur träumen können. Aber dennoch war es eben auch schon damals eine vom Opportunismus geschwächte IG Metall. Zum Beispiel, es fand eine Betriebsversammlung bei Kuiper statt, bei der, nach schon sehr vielen Protesten, die Belegschaft endlich offiziell informiert wurde. Es gab keine Diskussion, weil keiner sich zu Wort meldete. Von den Kollegen her war das kein Wunder. Die Zeitung Metall hatte bereits über Stimmen von Arbeitern bei Kuiper berichtet, die sich aus Angst um ihren Arbeitsplatz nicht trauten, ihre Meinung gegen das Gelöbnis zu sagen. Aber die IG Metall ist auf der Betriebsversammlung auch nicht aufgetreten, obwohl das ihr gutes Recht war und obwohl es eine klare Beschlusslage der zuständigen Ortsverwaltung gegen das Gelöbnis gab. Und die IG Metall hätte auch eine eigene Versammlung einberufen können. Auch das wurde versäumt. In einem Artikel in der Kommunistischen Arbeiterzeitung, der 1982 dazu veröffentlicht wurde, wird auch kritisiert, dass kein Metaller einen Ausschlussantrag gegen den Betriebsratsvorsitzenden Nies gestellt hat, obwohl der eindeutig gegen einen bindenden Beschluss seiner Ortsverwaltung verstoßen hat. Es ist übrigens kein Einzelfall, dass Betriebsräte aus der IG Metall ihrer eigenen Organisation auf der Nase rumtanzen. Das enthält diese Sache, also dass da keiner einen Ausschlussantrag gestellt hat, enthält in diesem Artikel auch eine Selbstkritik in Bezug auf die eigenen Genossen und zeigt, wie sehr wir in dieser deutschen Gewerkschaftstradition doch gern nach oben schauen, ob sich da was tut, statt die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Das sitzt uns allen leider sehr in den Knochen. Nachdem das Gelöbnis nicht verhindert worden war, schrieb die Metall, aller Protest war umsonst. Aber das ist nicht wahr. So etwas ist nie wahr. Protest gegen die Reaktion ist nie umsonst. Warum es auch im Konkreten nicht stimmt, darauf werde ich später noch zurückkommen. Jetzt erstmal zu den 90er Jahren. Die DDR ist durch die BRD einverleibt, der FDGB wurde durch den DGB zerstört, ohne dass auch nur annähernd brauchbare gewerkschaftliche Strukturen im Osten Deutschlands entstanden wären. Die Austritte aus den Gewerkschaften waren massenhaft. In den Gewerkschaften, vor allem in der IG Metall, gab es massive neue Überlegungen. Allerdings nicht in Richtung, wie man die gemachten Fehler korrigieren könnte, ganz im Gegenteil. Den ersten Tiefschlag gegen noch vernünftige gewerkschaftliche Positionen gab es 1994. 1994 war das Jahr, in dem die Bundeswehr in einer gespenstischen Zeremonie am Brandenburger Tor in Berlin den Abzug der Alliierten feierte. Der Staat des deutschen Imperialismus konnte endlich wieder ganz souverän die Welt bedrohen und in diesem Jahr kam der Anschlag auf die Bildungsarbeit der IG Metall. Die Abteilung Grundsatzfragen der IG Metall stellte fest, Die Bildungsarbeit der IG Metall war zumindest bis 1990 ein wichtiges Einfallstor für ideologisch-dogmatische und doktrinäre Gesinnungsmuster. Die Bildungsarbeit der IG Metall muss aus ihrer selbstgewählten Isolierung und ihrer ideologischen Wagenburg herausgeführt werden. Dabei geht es zunächst darum, den Interessengegensatz bzw. den Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit aus dem anmaßenden Monopol der Deutung und Interpretation gesellschaftlicher Entwicklungen herauszulösen und ihn in eine Gesamtstrategie einzuordnen. Wenn ihr es nicht verstanden habt, ist nicht so schlimm. Die Bildungsarbeit soll zeitgemäße Antworten auf Strukturwandel und Zukunftsfähigkeit geben. Denjenigen aber, die das für Verdummung und Kapitalhörigkeit halten, wird von der Grundsatzabteilung beschieden von Kolleginnen und Kollegen, die sich einem solchen Prozess verweigern oder entgegenstellen muss, die Organisation sich trennen. Weiter fordert die Grundsatzabteilung deutlich kürzere Seminarzeiten. Das freut das Kapital gleich in doppelter Hinsicht, in ideologischer und ökonomischer. Es ist klar, dass beim ideologischen Umbau der IG Metall bei der Bildungsarbeit angefangen wird, nämlich da, wo sich die fortschrittlichsten und interessiertesten Kollegen treffen. Der nächste Angriff auf die gewerkschaftliche Kampfkraft war das sogenannte OE-Projekt. OE heißt Organisationsentwicklung. Es beinhaltet, dass die IG Metall Dienstleister sein muss, dass es nicht mehr Mitglieder, sondern stattdessen Kunden gibt, denen Versicherungen, Rabatte und Ferienreisen und Autos angeboten werden. Weiter ist von beteiligungsorientierter Projektarbeit in den Betrieben die Rede. Konkret gemeint ist damit die Zersplitterung der Gewerkschaftsarbeit, die Durchlöcherung der Tarifverträge etc. Alles, was wir heute im Übermaß kennen, wurde 1998 offiziell in die Wege geleitet, wenn auch mit Hindernissen, so zum Beispiel durch 700 Änderungsanträge auf dem Gewerkschaftstag 1998. Immer mehr wurden auch als gewerkschaftliche Ziele Standortsicherung und Wettbewerbsfähigkeit propagiert, die Bindung an die eigenen Kapitalisten und an deren Vaterland noch weiter verstärkt. Dabei bleibt natürlich die gewerkschaftliche Solidarität auf der Strecke. Die Arbeiter der konkurrierenden Unternehmen sollen sich gegenseitig bekämpfen. Die IG Metall ist nur noch dazu da, so wörtlich, die Konkurrenz zwischen den Belegschaften zu mildern. Also nicht etwa aufzuheben, wie es Aufgabe einer Organisation wäre, die sich Gewerkschaft nennt. Was die Wettbewerbsfähigkeit betrifft, so hätten eigentlich die Arbeiter von VW 2011 nach dem schweren Erdbeben in Japan die Sektkorken knallen lassen müssen, war doch der Hauptkonkurrenz Toyota schwer geschädigt worden. Nicht zu vergessen ist, dass im Jahr 2003 das Abwürgen des Kampfes um die 35-Stunden-Woche in der einverleibten DDR auf Intervention der westdeutschen Betriebsratsfürsten auch noch den Chauvinismus gegen die Kollegen im Osten verschärft und die Bindung der westdeutschen Arbeiter an das deutsche Kapital verstärkt hat. Und bei den ostdeutschen Arbeitern hat das Gefühl der Hilfe und Machtlosigkeit erzeugt und sie damit auch stärker an das deutsche Kapital gebunden. Alles in allem ist es nur folgerichtig, dass damit auch die kritische Haltung der IG Metall zum Militarismus nicht mehr, wie es so schön heißt, zeitgemäß war. Hier eine kurze Zusammenfassung der Aktivitäten des IG Metall-Vorstands in dieser Hinsicht von German Foreign Policy. Wie der Vorstand der Organisation in einer Studie über den militärischen Schiffbau erklärt, sieht er das neue sicherheitspolitische Umfeld des 21. Jahrhunderts bestimmt vom Konzept weltweit mobiler Streitkräfte, die flexibel an wechselnden Schauplätzen für militärische Einsätze zur Verfügung stehen. Gefordert wird sowohl die Einsatzfähigkeit der deutschen Kriegsmarine gegen die Bedrohung des freien Warenverkehrs rüstungspolitisch sicherzustellen, als auch die Exportfähigkeit deutscher Waffen zu gewährleisten. Passend hierzu engagiert sich die IG Metall für die Entwicklung und den Bau einer deutsch-europäischen Kampfdrohne und verlangt entsprechende staatliche Subventionen für die auf diesem Gebiet tätigen Waffenschmieden. Und um im Zukunftsmarkt der unbemannten Flugzeuge künftig eine eigenständige Rolle zu spielen, sei es an der Zeit, eine eigene leistungsfähige Industrie zu fördern, heißt es. Das also ist das Programm der IG Metall-Führung fürs Vaterland und natürlich wird das suggeriert gegen Arbeitslosigkeit. Der jetzige Schulterschluss zwischen DGB und Bundeswehr scheint mir im Wesentlichen dieser Entwicklung in der IG Metall geschuldet zu sein. Bei Verdi als ÖTV-Nachfolger, unter anderem ÖTV, hat sich gar nicht so viel geändert. Verdi hat genauso wie die ÖTV ein Doppelgesicht. Sie organisiert vom Chefarzt bis zum Offizier auch Feinde der Arbeiterklasse und hat gleichzeitig einen großen Teil demokratischen Kleinbürgertums in sich. Bei der IG Metall spiegelt sich vielmehr die Entwicklung der Sozialdemokratie im Verhältnis zum Industrieproletariat. Die IG Metall-Führung war auch früher sozialdemokratisch und wesentlich reaktionärer als sozialdemokratische Gewerkschaftsführungen anderer Länder. Aber sie versuchte noch, die Arbeiter mitzunehmen bei der Klassenzusammenarbeit und beim Kampf gegen die vermeintliche Unmenschlichkeit der DDR. Und die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs saßen noch zu tief, so war der Grundtenor eine skeptische Haltung zu allzu offensichtlichen militärischen Säbelrasseln. Ab 1990 befreite man sich weitgehend von gewerkschaftlichen Traditionen. Die Hartz-Gesetze wurden unterstützt, der Jugoslawienkrieg nicht kritisiert. Die imperialistische Schamlosigkeit, mit der die IG Metall-Führung oft agiert, wie auch in dem Zitat, was ich da vorgelesen habe, kann einem schon das Blut zum Kochen bringen. Aber auch der inzwischen berentete DGB-Vorsitzende Sommer ist bereits 2011 mit dieser Schamlosigkeit aufgetreten. Er hielt eine Rede an der Hamburger Bundeswehr-Universität über die Gewerkschaften und ihr Verhältnis zur Bundeswehr und erklärte, seine Partei, die SPD, wolle eine sichere Rohstoffversorgung. Das Treffen von Sommer und de Maizière war also nur eine Folge einer jahrzehntelangen Entwicklung. Es ist bezeichnend, dass die Entwicklung der IG Metall im Gegensatz zu diesem Treffen keine wesentlichen Proteste hervorgerufen hat. Wie sahen nun diese Proteste gegen DGB und Bundeswehrzusammenarbeit aus? Hervorzuheben sind die Aktivitäten der Frauenfriedenskonferenz, deren Unterschriftensammlung hier auch ausliegt. Eine Veranstaltung des DGB, die Unterschriftensammlung liegt aus, will ich nochmal deutlich sagen, bitte, wer sie noch nicht unterschrieben hat, soll sie hier unterschreiben. Eine Veranstaltung des DGB mit verschiedenen Kriegstreibern wurde so gestört, dass Sommer sie vorzeitig verließ. Auf dem kürzlich stattgefundenen DGB-Kongress gab es Anträge des DGB-Jugendausschusses, der GEW und diverser DGB-Gliederungen aus Berlin-Brandenburg und Baden-Württemberg. Sie wurden abgelehnt, allerdings gab es hörbaren Widerstand. Es gibt jetzt nach dem DGB-Kongress eine IG Metall-Stellungnahme, nämlich von IG Metall-Vertrauensleuten von Silav. Aber von solchen industriegewerkschaftlichen, antimilitaristischen Bekenntnissen wie noch Anfang der 80er Jahre sind wir sehr weit entfernt. Und jetzt nochmal zum Betriebsgelöbnis bei Kuiper in Rockenhausen. Das war ja auch eine unserer Niederlagen gewesen. Das Gelöbnis hat damals 1981 stattgefunden. Aber betrachten wir das noch einmal im Rückblick. Ganze 33 Jahre später. Tatsächlich wurde es diese ganzen 33 Jahre lang nie wieder versucht, solch ein Gelöbnis im Betrieb zu machen. Trotz Einverleibung der DDR, trotz Jugoslawienkrieg, trotz 7 Jahre SPD-Regierung, die ja für sowas zuständig ist, unter Schröder, trotz der jährlichen sogenannten öffentlichen Gelöbnisse in Berlin seit 1998 bis heute. Schon damals, 1981, wurde ein Sprecher aus dem Kriegsministerium zurückgepfiffen, der meinte, ein Gelöbnis bei Krupp wäre besser. Nein, man machte erst einmal die Probe im abgelegenen Rockenhausen. Und das, was der Betriebsrat und der Ausbeuter erfahren mussten an Widerstand, auch wenn er nur von außen kam, das will sich keiner der ganz großen Ausbeuter und kein Betriebsratsfürst eines Monopolbetriebes zumuten, bis jetzt jedenfalls. Was damals als Niederlage empfunden wurde, ich schätze, das war doch ein halber Sieg. Und man muss nicht nur aus Niederlagen lernen, sondern auch aus Siegen. Rockenhausen ist ein Beispiel für die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Agitation und Propaganda bei den Arbeitern von außen. Sicher, außer dass ein paar Arbeiter von Kuiper bei der Demonstration durch Rockenhausen mitmarschiert sind, ist bei der Belegschaft selber nicht so viel Sichtbares rausgekommen. Aber es ist eben eine Tatsache, dass die Bourgeoisie und die Arbeiteraristokratie um die Gefährlichkeit der politischen, aufklärerischen Aktion von außen wissen. Das hat Rockenhausen wirklich bewiesen. Wir können nie erwarten, dass antimilitaristischer Protest aus den Arbeitern selber kommt, aus den oben genannten Gründen, der spontanen Bindung der Arbeiter an das Kapital und des zusätzlichen anheilvollen Einflusses der Sozialdemokratie. Deshalb hat Lenin in seiner berühmten Schrift Was tun geschrieben, das politische Klassenbewusstsein kann dem Arbeiter nur von außen gebracht werden, das heißt aus einem Bereich außerhalb des ökonomischen Kampfes, außerhalb der Sphäre der Beziehungen zwischen Arbeitern und Unternehmern. Das Gebiet, aus dem allein dieses Wissen geschöpft werden kann, sind die Beziehungen aller Klassen und Schichten zum Staat und zur Regierung, sind die Wechselbeziehungen zwischen sämtlichen Klassen. Agitation und Propaganda allein schaffen aber noch kein Klassenbewusstsein, sondern der Erkenntnisprozess braucht auch die eigene Erfahrung. Kommunisten müssen auch organisieren, die täglichen Kämpfe verstärken, mitorganisieren und nutzen, um durch Agitation, Propaganda und Organisierung in Betrieb und Gewerkschaft die Einheitsfront im Kampf gegen Faschismus und Krieg herzustellen. Eben weil es die eigene Erfahrung braucht, ist auch die tägliche Kleinstarbeit gegen Lohnraub, Entrechtung, Entlassung, Leiharbeit, Werkverträge etc. etc. eine Voraussetzung im Kampf gegen den Militarismus, im Kampf um unsere Gewerkschaften und ihre Eingliederung und gegen ihre Eingliederung in die Kriegsmaschine des deutschen Imperialismus. Ringo hat das Prinzip schon genannt, gebt keinen euresgleichen auf. Alle arbeiten für den Krieg. Arbeiter in der Rüstungsproduktion genauso wie Arbeiter in der Margarineproduktion, Soldaten, die ganze Gesellschaft arbeitet für den Krieg. Ich kann kein Brötchen fürs Frühstück kaufen, ohne den Militarismus zu unterstützen. Nicht nur durch die sogenannte Mehrwertsteuer, müsste eher Wehrmachtsteuer heißen, sondern auch dadurch, dass sich sogar hinter dem harmlosen Brötchenkauf die ganze Ökonomie des Kapitalismus, des Imperialismus verbirgt. Es ist gut, wenn auf den Funktionärsebenen und den Ebenen der aktiven Gewerkschafter gegen den Schulterschluss mit dem Militarismus gekämpft wird. Bitte nutzt auch jede Gelegenheit dazu, zum Beispiel macht Verdi gerade auf allen Ebenen Wahlversammlungen, wo man Resolutionen und so weiter einbringen kann. Aber das genügt nicht. Der Kampf um die dringendsten Tagesbedürfnisse der Arbeiter, der antifaschistische Kampf, heute in den Betrieben insbesondere gegen Rassismus und Nationalismus, muss propagiert und organisiert und mit dem antimilitaristischen Kampf verbunden werden, soweit unsere Kräfte dazu reichen. Wer Panzer bauen kann, kann auch Panzerbau sabotieren oder Panzer beschlagnahmen. Unterschätzen wir die Kraft der Arbeiter nicht, versäumen wir nicht die Schritte, die wir machen können, um die richtigen Schwerpunkte. Ein Krieg zwischen den Imperialisten wird immer wahrscheinlicher. Nur die proletarische Revolution könnte das verhindern, was bei dem derzeitigen Bewusstseinsstand nicht sehr wahrscheinlich ist. Das heißt, antimilitaristischer Kampf heißt nicht nur Kampf gegen einen drohenden Krieg, sondern auch Vorbereitung auf den Kriegsfall selbst. Und wir sollten nicht unterschätzen, dass dann alles, was wir heute getan haben, Früchte trägt, indem die Arbeiter mit ihren Erfahrungen verbinden können, was wir ihnen gesagt haben, was wir sie in unseren gemeinsamen Kämpfen gelehrt haben. Sie werden bestätigt finden den unversöhnlichen Klassenwiderspruch. Sie werden bestätigt finden, dass dem imperialistischen Krieg der Krieg erklärt werden muss. Das ist der Grund, weshalb für Resignation gegenüber einer durch und durch korrupten und imperialistischen Gewerkschaftsführer und einer bisher nicht dagegen kämpfenden Arbeiterklasse kein Platz sein darf. Antimilitaristischer Kampf muss heißen Kampf um die Gewerkschaften und das heißt Kampf um die Arbeiter in den Betrieben.